Diese Folge wird gesponsert von Coinmerse, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Diese Folge ist ein Interview mit Joshua Shigala, dem CEO und Gründer von Voltoro. Voltoro ist ein Online-Marktplatz, der sowohl den Kauf und Verkauf von Bitcoin als auch von Gold anbietet. Ein sehr interessantes und innovatives Business-Konzept, das vielleicht auch die Leute interessieren wird, die noch nicht so viel mit Gold oder eben mit Bitcoin zu tun haben. Ihr werdet also erfahren, was die Idee hinter Voltoro ist und wie das Unternehmen funktioniert. Ob wenn schon Joshua kein gebürtiger Deutscher ist, haben wir das Interview trotzdem auf Deutsch für euch geführt. Ich bitte daher, die kleinen Versprecher zu entschuldigen. Und damit viel Spaß mit Joshua Shigala, Voltoro und dem BTC Echo Podcast.
Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Ja, hallo Joshua.
Hallo.
Ich denke, um ins Thema reinzukommen, ist es immer ganz gut, ein Gefühl zu bekommen, wie die Leute auf Bitcoin gekommen sind. Also, was war so deine persönliche Geschichte, wie du auf Bitcoin aufmerksam geworden bist?
Oh ja, naja, ich hatte immer eine ganz dolle Interesse am Thema Alternative Economies. Und erstmal muss ich mich entschuldigen, mein Deutsch ist, es hat ein paar Löcher hier und da für die Zuhörer. Ich hatte immer so ein Interesse über Alternative Economies und in 2000 hatte ich die erste Tauschbörse für Kleider erfunden mit meiner Frau und das ging ganz toll, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass das ist eigentlich eine ganz schreckliche Weg zu handeln, weil wenn ich dein T-Shirt richtig liebe und du findest alles, was ich habe, scheiße, dann oder schrecklich, Entschuldigung, dann fällt dieser Deal durch und das ist doof, weil da gibt tausende andere Dinge in dasselbe Markt. Und wenn wir irgend so eine Kredit oder jetzt nennt ihr das Token dazwischen war, dann könnten wir das benutzen. Aber dann habe ich gedacht, aber dann, wenn ich das einfach in meine zentrale Datenbank reinfach, wie mache ich das dann? Dann bin ich wieder die Zentralbank und dann fangen wir alle von vorne an mit dieses schreckliche Geldgeschichte, die ich so nicht so gut finde. Ja, und dann, das war 2001, 2002 und dann dann habe ich so rumgeguckt, was gibt es denn? Und natürlich PayPal und so, aber ich wollte vom Geld weg. So, dann habe ich die Cypherpunks gefunden und wir sind da gelesen, was die da in Amsterdam und so machen mit David Chaum. Aber keiner hat so richtig hingekriegt mit diesem Double-Spend-Problem. Mhm. Dieses Double-Spend-Problem ist natürlich, wo man etwas schickt, Digitales, aber alles Digitales ist kopierbar. Und natürlich könnte man das dann wieder mit dasselbe Geld bezahlen und das geht nicht, ohne zentral so Datenbanken. Und so, dann habe ich gedacht, ja, dieses Double-Spend-Problem, es wird nie gelöst, es ist ein unlösbares Problem, weil ich wusste ein bisschen davon, wegen meinem Interesse. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lasse ich das für eine Weile. Und dann in spät 2010, so 2011 Richtung, habe ich diese Papiere von Satoshi Nakamoto gelesen. Und ja, da habe ich gedacht, ey, sie hat es geschafft. Das ist so unglaublich. Ich glaube dir. Und eigentlich, das war der Name Bitcoin, war für mich so irgendwie so beeindruckend wegen BitTorrent. Ey, man konnte sofort erkennen, was das ist durch dieses Namen. Aha, Bitcoin, BitTorrent. Es ist eine dezentralisierte Währung, die nicht kopierbar ist. Und dass es eine rare Nummer ist. Und da gibt nur 21 Teilen davon. Ich habe das so wahnsinnig gefunden, dass ich da in dieses Rabbit Hole so genannt runtergefallen ist. Und ja, ich bin immer noch da.
Immer noch am Fallen.
Immer noch am Fallen. Aber das ist so super, weil es hat für mich so viel gelöst, weil ich hatte auch viel Interesse wegen September 11 damals. Habe ich gedacht, ja, wir müssen das Geld folgen. Woher ist es? Und dann das Thema Geld und was ist Geld und dass Geld nur Schulden sind und die Schulden haben Interest.
Ja,
Zinsen, ja, Zinsen, die nicht ins System eigentlich ist, weil da sind mehr Zinsen als Geld. Und ich habe immer gedacht, das ist total krank, dieses System. Und es ist weltweit jetzt. Und so, ja, Bitcoin ist zu mir, was Gold war, weil ich hatte ein ganz großes Interesse an Gold und Silber immer. Und ja, das ist diese rare Nummer und rare Metallen sind so ähnlich.
Also du hast eigentlich schon ganz von Anfang an verstanden, wenn du gerade erzählst, dass du den Cypherpunks gefolgt bist, was das Problem tatsächlich war, eben dieses Double-Spending-Problem, dass digitale Güter letztendlich endlos kopiert werden können. Und ich denke, das kennen wir alle, wenn wir auf dem Computer einfach Copy-Paste drücken und dann auf einmal liest du das Paper von Nakamoto und erkennst, wow, jetzt haben wir es geschafft, digitale Güter selten zu machen. Und das ist praktisch der Durchbruch, oder?
Ja, genau. Das ist das Durchbruch, dass digitale Dinger nicht kopierbar sind. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte dann für Photoshop und alles, die könnten das so irgendwie benutzen. Irgendwie, ja, wie kann man das dann, weil Software war immer kopierbar. Aber natürlich ist es immer noch nicht gelöst eigentlich. Aber das ist so unglaublich eigentlich als Geld. Und dann kam diese ganze Blödsinn über Blockchain ist besser als Bitcoin. Bitcoin ist nicht so interessant, aber Blockchain ist super interessant. Ich habe immer gedacht, hä? Überhaupt nicht. Ich meine, wie viele Mal pro Tag brauchst du eine unänderbare Datenbank und wie viel pro Tag brauchst du Geld? Ich meine, Geld brauchst du immer. Mhm. Und dass man jetzt Geld staatenunabhängig und company-unabhängig haben kann, das ist so eine Revelation. Wie kann das nicht interessant sein? Und ich habe ganz schnell erkannt, es ist nur irgendwie die Banken, das Bankensystem oder wie auch immer, die wollen die Story ändern. Weg vom Geld und mehr zu, ja, diese ganze andere Geschichten. Aber ja, Geld für mich war das interessante Thema überhaupt.
Ja. Und ich nehme an, nachdem du, hast ja auch gerade schon erzählt, wenn du dann einmal das White Paper gelesen hast und Bitcoin entdeckt hast, ging es immer tiefer in den Hasenbau, wie man so schön sagt. Wie kam dann die Idee für dich, dass du dein eigenes Unternehmen gründest, was jetzt ja Voltoro ist?
Ja, naja, in 2013 ist dieser Mt. Gox Collapse, der erste so richtige Börse damals. Und da hatte ich viel Geld verloren und viele andere auch. Und es hat mich so geärgert, nicht nur für mich, aber das war eine von ganz vielen Services, die dann weggerannt haben mit Kundengeld oder wie auch immer. Da war Insta-Wallet und da war so viele verschiedene Börsen, die und Wallets und so, die einfach abgehauen oder gehackt waren. Und ja, da habe ich gedacht, ey, das ist so, das bringt, weil man sieht, man liest dann in richtig große Zeitungen Headlines wie, ja, Bitcoin wird gehackt und sowas, weil damals die Presse, die hatten keine Ahnung über Bitcoin. Und wenn eine Börse so wie Mt. Gox gehackt war, war Bitcoin gehackt natürlich. Mhm. Und das hat mich immer einfach richtig geärgert, dass, naja, natürlich mein eigenes Geld war weg, aber auch, dass diese Revelation war irgendwie runtergepresst und es könnte nicht so schnell bewegen, wie es sollte. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, was ist das Problem mit Mt. Gox? Warum hat es so runtergeknallt. Und eigentlich das Problem, das größte Problem ist, und das ist immer noch ein bisschen ein Problem mit meisten die Börsen, ist, dass die nicht durchsichtbar sind. Die sind total untransparent. Und das Doofe ist, dass das Blockchain auf Bitcoin erlaubt, dass der User immer sehen kann, wie viel Geld irgendeine Adresse hat. Und so ist es einfach ganz ein gutes System, transparent zu sein. Aber irgendwie diese Exchanges sind nicht transparent. Dann ich und mein Bruder, wir sitzen runter und wir denken, ja, wie kann Transparenz arbeiten, dass das die Kunde immer noch privat bleiben, aber die Börse durchsichtbar ist. Und wir haben dann dieses Glassbooks-Protokoll entwickelt, wo eigentlich wir haben viel Inspiration vom Bitcoin genommen, wo wir geben dann jede Kunde von einer Börse wird eine Anonymous ID kriegen und die könnte dann ausloggen von den Service und die Börse wird dann jeder Anonymous ID präsenten.
Verzeigen.
In Deutsch. Ja, verzeigen. Und dann daneben, wie viel Bitcoin das hat. Mhm. Und wie viel Dash oder wie viel, wie auch immer. Und dann könnte man rausloggen und ohne, dass die Börse weiß, dass ich das checke. Und checken. Aha, da ist meine Anonymous ID und da ist wie viel, okay, das ist richtig. So, ich kann dann denken, okay, dann ist jeder andere richtig, weil die können damit nicht spielen, weil die wissen auch nicht, wenn irgendeiner das checkt. Dann kann man runtergehen und alles summen.
Aufsummieren,
ja. Aufsummieren und sehen, wie viel die Cold Wallet haben soll. Vom jeder. Und dann kann man einfach die Cold Wallet Adresse da vorstellen. Und die Leute können dann das checken. Oder vielleicht sind da 3, 4, 5 Cold Wallet Adressen. Und das, dann haben wir, ja, das ist super. Und wir haben das entwickelt. Und natürlich andere Börsen wollte das nicht machen. Dann haben wir gedacht, ja, dann machen wir das selber. Und starten eine Börse. Weil das ist auch macht Spaß. Aber dann haben wir ein zweites Problem gehabt. Was ist mit jedem Kunde, der auf Mt. Gox Geld hatte, so Fiat-Geld, hat auch alles verloren. Warum? Weil wenn du Geld einzahlst in deine Bank, ist es nicht dein Geld mehr. Eigentlich gehört das Geld die Bank. Und aber eigentlich ist es 2 Schritte. Das Geld eigentlich gehört Mt. Gox. Und du bist dann ein sogenannter Creditor. Legally ist es Ehrengeld jetzt. Und die versprechen, das zurückzuzahlen. Aber dann ist ein zweiter Schritt, die haben das natürlich in einer Bank. So eigentlich ist es das Banksgeld. Die zahlen Zinsen für die Recht, damit zu spekulieren. So, als Mt. Gox runtergeht, kam die ganze Liquidators rein. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort ist für
Liquidator. Liquidatoren einfach, denke ich.
Liquidatoren. Und die fressen langsam dadurch. Und nicht nur durch die Bitcoin, sondern durch das Fiat, alles. Und wir haben, wie können wir, wenn wir eine Börse haben, wie können wir das auch wegmachen, dass das Kundesgeld bleibt? Und da habe ich von meinen langen Jahren mit Gold habe ich gearbeitet und auch mein Bruder in Gold Bereich. Und mit Gold ist es so, dass man hat Laws, Gerichte, die das heißt Allocated Gold. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch auch
ist. Allokiert auch, wahrscheinlich.
Allokiert, ja. Allokiert. Und allokiert heißt, es ist dein Property, dein Eigentum. Und es ist voll legal und es ist völlig versichert und egal, was passiert zu der Firma, die Liquidator, die kann nicht da rein und da es gehört nicht die Firma. Also es ist ab vom das Firmabücher und das ist auf das Kundennamen und gehört die Kunden. Ja, super, na, lass uns eine Börse machen zwischen Gold, Allocated Gold und Bitcoin und macht es ganz liquid. Dann sind wir, haben wir dann mit Praurum gesprochen. Praurum ist ein riesiger Goldkonzern in deutschsprachige Länder. Und die haben uns ganz doll gemögt und haben gesagt, ja, lass uns Partner sein. Und dann haben wir angefangen, diese Börse in 2015 auch gemacht und Leute können dann hin und her tauschen. Das heißt, wenn etwas zu uns passiert als Startup, weil viele Startups auch failen, dann ist es egal, weil Kundengold ist Kundengold. Es sitzt da in Hochsicherheitslager in der Schweiz, in Steuerfreilager da und völlig versichert und völlig voll geordnet, wirtschaftsgeprüft bei BDO und so. Und ja, und das war für mich die Lösung, die ich wollte als Kunde irgendwie. Und das haben wir dann gebaut.
Wow, also mich hat das gerade so fasziniert, wie du dieses Glassbook-Protokoll erklärt hast. Das ist ja eine sehr geniale Idee, einfach die Bestände der Börse praktisch öffentlich anzuzeigen, auch letztendlich mit wem es gehört, in Anführungszeichen. Aber der Besitzer ist halt nicht jetzt Paul Müller, sondern halt irgendwie eine kryptische Zeichenfolge. Und ja. Man kann dann sich das anschauen und wenn die Webseite angezeigt wird, kann der Provider ja dann nicht wissen, wer sich das gerade anschaut. Deswegen muss er alle Bestände wahrheitsgemäß anzeigen.
Genau. Und weil da war andere Lösung mit Transparenz, dass Peter Todd und Gregory Maxwell rauskamen, aber es war so kompliziert. Und ich wollte echt eine Lösung, wo eine Oma raufsitzen kann und sagen, ah ja, da, ich verstehe das. Mhm. Und ja, diese Lösung ist eigentlich ganz einfach. Und wir machen das jetzt auch mit Gold und das Krypto bei Votoro, dass die Leute können auch sehen, wie viel Gramm Gold und dann wir beöffnen, wie viel das Hochsicherheitslager Statements, die Versicherungspapierarbeit und Wirtschaftsprüfpapierarbeit auf die Webseite. Alle Kunden können das checken und auch die Cold Wallet Addresses und so. Das Einzige, die noch fehlt, ist die Hot Wallet. Weil Hot Wallets, jeder kann 1000 Hot Wallets jeden Tag posieren, verschiedene Adressen, Public-Adressen. Und so, da gibt Lösungen mit HD, Wallet-Adressen, man könnte das so machen, aber das öffnet ein bisschen Security-Problem. So, wir sagen einfach, ja, wir versuchen die Hot Wallet so wenig wie möglich, vielleicht so 10% zu haben. Und aber 90% soll in Cold Wallet. Cold Wallet kann man bestätigen.
Also die Hot Wallet wäre dann, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Bitcoin abziehen möchte, dass ihr nicht da ins Lager reingehen müsst und dann den Seed eintippen, sondern dass ihr da liquide seid und die Leute relativ schnell auszahlen könnt, oder?
Genau, Hot Wallets sind online, die darf, dass der Kunde dann Withdraw macht und bumm und in 2 Minuten ist es da. Mhm. Und das ist immer diese Waage zwischen etwas schnell und toll und easy und ja, jetzt habe ich das und convenient und Security. Und wie sicher ist das? Weil wenn es und diese Balance ist immer etwas, die man checken muss. Ja.
Also verstehe ich das jetzt richtig, dass Voltoro auf der einen Seite so eine Lagerhausfunktion praktisch erfüllt, dass ich Gold bei euch kaufen kann und ihr das auch gleichzeitig noch für mich aufbewahrt? Und auf der anderen Seite ist es noch ein Marktplatz, wo ich dann zum Beispiel zum ersten Mal Gold kaufen kann oder es verkaufen kann?
Ja, genau. Voltoro ist eigentlich wie Kraken, wie Bitstamp, wie Binance. Das ist eine Voll-Order-Buch-Exchange. Da sind Leute mit Bids und Asks, aber das Bid ist Gold, das in dieser Hochsicherheitslager liegt. Ist bei Brinks jetzt. Wir haben unser eigenes Lager bei Brinks. Das ist eine der größten Hochsicherheitslagergeschichten weltweit, Unternehmen. Und aber wir haben auch bei Praurum eine Hochsicherheitslage und Filoro auch jetzt, weil in 2017 haben wir nur bei ProAurum und in 2017, weil dieser große Boom hat so viele Leute Gold gekauft, gehandelt, dass wir brauchten von mehrere Goldhändler das Gold kaufen, okay, weil einer könnte das nicht schaffen.
Ja, das ist ein gutes Problem, was man hat als Startup, oder?
Ja, ein tolles Problem. Ja, ja.
Also die Leute handeln jetzt auch nicht mit euch auf Voltoro, sondern sie halt handeln halt untereinander. Einer sagt, ich möchte Gold verkaufen, der andere sagt, hey, ich wollte Gold gerade kaufen, und dann seid ihr praktisch derjenige, der die zusammen mittelt, und die Leute handeln dann unter sich.
Genau, aber wir sitzen auch da manchmal als Market Maker, weil neues Gold muss da reingeschoben. Wir erlauben nicht, dass Leute ihre eigene Gold reinbringt, weil es muss reines 99.99 und LBMA Standardbarren sein. Weil wenn wir das Gold zurückkaufen, müssen wir das so schnell in diese riesige liquide Professional Markt verkaufen. Und sowas zu machen, braucht man diese LBMA-approved Barren. Ja, viele Leute wissen nicht, dass Gold eigentlich das zweite höchsten liquidated Markt des Weltes ist unter den FX-Markets. Und, aber die sind nur so liquid, weil alles so standardisiert ist. Die müssen nicht wieder und wieder prüfen. Einfach das Gold kommt von die Erde, wird geschmolzt und prozessed und dann ins Lager rein. Und dann, so, es sieht nie die Sonne. Es einfach sitzt da und wechselt. Es wird geprüft natürlich, dass es richtiges Gold ist. Und dann sitzt es da und wird nur gewechselt, das Eigentum gewechselt.
Ja. Also das heißt jetzt auch, wenn Leute bei euch auf dem Marktplatz Gold tauschen, ist es nicht so, dass jeder Kunde sein kleines Kämmerchen hat in dem Hochsicherheitsgebäude und das dann von Raum A nach Raum B getragen wird, sondern das ändert praktisch nur auf dem Ledger seinen Besitzer, oder?
Ja, weil es ist Bruchteilseigentum eigentlich. Wir kaufen größere Barren und das Eigentum ist ein Bruchteil davon. Das ist einfach, weil wir wollten, dass auch für Länder, die nicht so viel Geld verdienen, die Leute, und vielleicht wollen die 5 Cent handeln. Und wie kriegen wir das runter? Weil wenn man kleinere Barren nimmt, man hat natürlich Schmelzkosten, die Formkosten da drin. Mhm. Und so mit diese größere Barren kann man dann viel schneller handeln. Und wenn einer das rausliefern lassen würde, dann gibt es ein bisschen ein Premium da drauf und wir verkaufen das Bruchteil und kaufen dann ein Teil, ein Barre, das so groß ist, wie die Kunde das rausliefern wollen.
Also das fand ich auch noch ganz interessant, dass man jetzt sagen kann, ich habe über Voltoro Gold erworben und jetzt lasse ich mir das zuschicken oder ausliefern. Wie funktioniert da genau der Prozess? Macht ihr das weltweit oder nur in Deutschland, Österreich und Schweiz? Oder?
Nein, wir sind eigentlich eine englische Firma. So mit Brexit wird es ein bisschen interessant, diese ganze Geschichte. Aber es kommt natürlich aus der Schweiz und aus ProAurum und Filoro und so. Die haben auch richtig gute Netzwerke vom Laden in deutschsprachige Bereiche. Aber früher haben wir das so gemacht, dass wir das echte Gold dann das Barre nehmen und dann schmelzen zu verschiedenen Größe und dann schicken das. Also einfach zu teuer. Und Gold ist eigentlich Gold. Das ist das Gute dabei. Es ist voll fungible. Und so. Wir hatten eine Kunde aus Amerika, der wir das Gold ausliefern lassen wollte. Wir haben hier ungefähr 4 Monate gebraucht, das ganze Prozess zu machen, weil wegen Steuer und Zoll und hier und da und Versicherung, und es war alles zu schwer. Und dann haben wir die Kunden gefragt, ist es okay, wenn wir das Gold hier kaufen und by your behalf und dann das einfach zu Bitcoin umwandeln und wir schicken das Bitcoin zu Roberts & Roberts in Amerika und die liefern das da, die kaufen Gold da und liefern das kostenlos. zu dir. Ja, super. Das hat in einem Tag funktioniert. Den nächsten Tag hat er das Gold. Das war so super, weil man benutzt dann tatsächlich das Bitcoin als Währungstransfer als Value Transfer und das Gold als Gold, weil Gold natürlich nicht so gut in Schicken ist.
Ja, also
und
das ist.
Jetzt, Entschuldigung, nur zu Ende, jetzt partnern wir mit ganz vielen Läden, die dann auch Bitcoin nehmen und dann machen wir das so für Auslieferung.
Also das finde ich super interessant, weil durch den physischen Charakter, dass Gold in der physischen Welt existiert und zudem noch relativ schwer ist, ist dieser ganze Transport halt relativ aufwendig. Und da ergänzt es sich ja eigentlich glänzend mit Bitcoin, was innerhalb von 10 Minuten oder einer Stunde, je nachdem, wie viel Confirmations man haben möchte, auf der ganzen Welt verschickt werden kann. Und ich finde das echt faszinierend, wie ihr dann das gelöst habt, dass ihr einfach sagt, okay, wenn wir Transfere machen wollen, dann schicken wir die Bitcoin und tauschen die Bitcoin wieder in Gold ein und dann liefern wir das Gold aus, anstatt, wie du gerade gesagt hast, in einem 4-monatigen qualvollen Prozess Gold aus der Schweiz wegzuschippern.
Ja, und ich meine, als ist es natürlich unser Kundens Gold. Es ist ihre Eigentum, es ist ihre Property. Die kann machen, was die wollen. Wenn die das echtes Gold rausliefern lassen wollen, das ist auch kein Problem. Machen wir natürlich. Das ist nicht unser Business Model. Wir sind nicht hier gebaut, das zu machen. Billiges Gold im Kunden, dass die das kuscheln kann. Unser Model ist gebaut, dass Leute ganz schnell ins Bitcoin, ins Gold, das was stabil, versichert und wirtschaftsgeprüft ist. Und 3.000 bis 5.000 Jahre alt ist als Geld und dann wieder raus zu Bitcoin ganz schnell kann. Und dieses Prozess ganz schnell und locker und liquid ist. Das ist unser Hauptthema. Natürlich, Ende des Tages, wenn etwas schief geht oder die Welt kracht runter oder keine Ahnung, die Leute kann dann das Gold irgendwie, die kann zum Schweiz gehen, das abholen, das liefern lassen, wir können das wieder nach Bitcoin verkaufen oder wer auch immer. Und das Interessante ist, das nächste Jahr, wir würden auch andere Tresoren aufmachen weltweit. Das heißt, wenn etwas schief geht in der Schweiz, vielleicht wird der Schweiz, das ist ganz super unwahrscheinlich, aber wenn irgendwie das tyrannical wird da und der Staat, ja, wir klauen jeder das Gold und wir gehen rein mit Waffen und nehmen das alles für uns. Dann, das passiert natürlich ein bisschen langsamer. Das passiert nicht über Nacht. Und Leute würden einen Preis dafür haben, die Wahrscheinlichkeit. Und wenn man handelt zwischen vielleicht da und keine Ahnung, Singapur, vielleicht Singapur wird super toll und friedlich.
Ja, friedlich.
Friedlich und dieser Preis wird dann, vielleicht der Schweiz wird dann runtersinken, weniger, aber da wird immer ein Typ denken, nee, das ist nicht so, ich kaufe billiges Gold, da gibt immer so mal, aber man könnte dann das Preis sehen zwischen Tyranny und Freedom, einen Preis da reinsetzen und Leute können dann das Gold da verkaufen und wieder in Singapur kaufen oder in Hongkong oder in Hongkong ist eine gute Beispiel jetzt. In Hongkong wird vielleicht das Gold ein bisschen billiger, weil man weiß nicht, wird China dann richtig krass und da reingehen und einfach alles zerstören und alles klauen und die Leute richtig im Tyranny runterbringen. Vielleicht ist das Gold dann cheaper dort. Und vielleicht Leute wollen das nicht so billig, die wollen es einfach ein bisschen sicherer und ein bisschen teurer, aber toll ist es jetzt dann in der Schweiz.
Ja, also dann hat man praktisch ein Premium für je sicherer das Land ist, je verlässlicher die Regierung, dann zahlt man halt dafür, dass es wahrscheinlich nicht gestohlen wird und falls das Land so auf der Kippe steht, dann hat man vielleicht einen günstigeren Preis, aber man hat auch das Risiko, dass man sein Gold vielleicht am Ende des Tages nie sehen wird.
Ja, genau. Und viele Leute, die haben nicht alles mehr, ja, Bitcoiners, die haben meist ihre Geld in Bitcoin sowieso. Oder Altcoins. Aber diese Stabilkeit, wenn man zu Tether es bringt, dann hat man das Problem, dass Tether 2,8 Milliarden oder wie auch immer das ist, das sitzt in zwei Bankenkontos. Das ist so unglaublich dass Leute sowas vertrauen, weil diese Bankenkontos sind nur versichert bis, ich glaube, 150.000 Euro.
Each. Also ein Bruchteil.
Ja, das ist so wahnsinnig. Und wenn das Bankensystem runterkracht oder der Staat sagt, ne, irgendeiner hat irgendwas im Darknet gekauft mit einem Tether, wir schließen jetzt den Konto oder vom ganzen Tether. Ich meine, so viel könnte schief laufen. Und eigentlich das Unterschied zwischen sowas und Gold, Gold kann pro Person das allocated sein. Das heißt, there's a bad actor, das ist ein schlechter Typ da, der irgendwas sogenannt schlecht kauft, dann könnte die Polizei nur diese Barre nehmen. Die könnten das Tresor nicht zumachen, weil jedes Stück Gold gehört irgendeiner andere. Es gehört nicht uns als Firma, als riesiger Pool, die gestohlen könnte. Die könnten legal nur einer davon das Gold nehmen.
Also auch hier wieder die Dezentralität, die man ja eigentlich auch schon aus Bitcoin kennt, dass nicht alles in einem riesigen Pot ist und wenn jemand seine Hände in den Pot kriegt, dann hat er alles, sondern dass die Besitzansprüche verteilt sind auf die unterschiedlichen tatsächlichen Besitzer.
Ja, ja. Und so, ich finde es lustig, als Peter Schiff und all diese Leute, die kämpfen immer gegen Gold oder Goldleute gegen Bitcoin. Ich denke, ey Leute, die sollen zusammenarbeiten. Gold ist und Bitcoin, die sind Freunde. Das ist ein super Paar. Ja. Bitcoin ist hier gegen Fiat, gegen ein System, die sowas vom korrupt ist und nicht korrupt als in, ja, ich zahle dich hier unter den Tisch. Korrupt, das in systemisch gebrochen ist, ist der zu mein Deutsch fehlt, das durchschnittliche Lebenslauf vom Fiat-Geld ist nur 27 Jahren alt. Jede 27 Jahren geht ein Fiat-Geld total pleite, total kaputt durch Printing und wie auch immer.
Okay, ja, sehr interessant. Und vielleicht machen wir kurz den Vergleich. Du kennst dich ja sowohl mit Gold als auch mit Bitcoin sehr gut aus. Wo würdest du sagen, sind die Vorteile bei Bitcoin? Wir hatten gerade schon den Transport angesprochen. Wo hat vielleicht Gold Vorteile?
Ja, es ist interessant, weil Bitcoin ist eigentlich eine mathematische Model from Gold. Das ist eine rare Nummer, das ist ein rares Metall. Es ist eigentlich ist es es ist gemined, es ist man findet das Gold in Ground und dann schickt man das weg. Man findet die Bitcoins und dann circulates. Und wo Fiat ist printed out of thin air, es ist gedruckt und die machen das einfach, die finden das nicht immer, ja, hier jetzt so, die tippen das in jetzt. So da haben die gleiche, aber ist komisch, dass die so gleich sind, aber eigentlich so gegenteilig, weil Bitcoin ist ganz volatil. Ja, super volatil. Wir kennen das alles natürlich, das ist ja Hauptthema Bitcoins. Aber Gold ist, ja, man kann auch sagen, es ist volatil, aber alles ist relative. Gegen Bitcoin ist es total stabil. Gold ist super schwer. Es ist nicht fürs Internet gebaut. Das ist so ein altes Solid Brumm, sitzt da im Tresor. Und Bitcoin ist super leicht. Es können zack, flipp, flipp, flipp. Das andere Ding ist, Gold ist auch nicht so gut in Prüfen. Ist nicht so einfach. Ja, es wird jetzt einfacher. Da sind super Geräte heutzutage. Man kann so durchgucken und mit Beams und Strahlung und alles checken, dass es echtes Gold ist. Aber früher war es ganz schwer. Man musste ein Sample nehmen oder total schmelzen und wieder bauen. Und Bitcoin ist super prüfbar. Ich meine, man muss nur zurückchecken, bis es zum Coinbase geht. Nicht die Firma, aber das actual Coinbase, wo das gemeint ist. Und man sieht, das ist eine echte Bitcoin. Und es ist divisible. Beide sind divisible, aber Bitcoin ist viel einfacher zu teilen. Mhm. Gold kann man theoretisch runter zum Atomic Level teilen, weil Gold ist Gold. ganz bis unten. Das ist eine Basismetall. Und Bitcoin auch bis acht Stellen. Und so, da gibt es so viele coole
Parallelen.
Parallelen, genau. Aber so viele Gegenteilen auch. Ich glaube, wo Gold ganz gut sitzt, ist, dass es voll versicherbar ist und ganz alte Regeln. Wir wissen, wie man das sichern soll. Ich meine, die Security of Bitcoin, wir sind nur, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahre in richtig Digital Security Thema drin als Menschen. Und mit physischer Security haben wir tausende Jahre hinter uns. Wir kennen diese Thema, wie wir das sichern. Das ist das Ding, dass viele Leute, die sagen, ja, vielleicht könnte irgendwas schief ging mit meinem Rechner, mit dem Hardware-Wallet, mit irgendwas. Ich will, wenn es hochgeht, ein bisschen abnehmen, 10% oder 20% oder wie auch immer, und das in etwas physisch, das immer noch liquid ist, das voll versicherbar ist, das staatunabhängig ist, das firmenunabhängig ist und das weltweit recognized ist als eine Währung, als etwas, hat Wert. Ja.
Was mich noch interessieren würde, was sind so die typischen Kunden, die ihr bei Voltoro habt? Und für die Zuhörer, die jetzt zuhören und sagen, hey, das hört sich ja ganz interessant an, das möchte ich mir mal anschauen, wie sieht da der Prozess aus vom erstmal auf die Webseite kommen bis hin zum, hey, ich habe jetzt mein eigenes Gold.
Ja, so unsere Kunden, wir haben ganz verschiedene. Natürlich die Libertarian-Typen, die Anarchists, die Leute, die vertrauen den Staat nicht so doll mehr. Und die vertrauen die Banken nicht. Die wollten etwas, das total bankenunabhängig ist. Die sind private Tresoren, riesig Hochsicherheitstresoren, aber hat gar nichts mit Banken zu tun. Weil viele Leute denken, oh, das Bankensystem, vielleicht wird es nicht mehr so lange so geben, wie es ist. Banken würden immer da sein irgendwie, aber wie es jetzt gerade ist. Und dann haben wir auch den Spekulator, der einfach hin und her handelt und will einfach Geld verdienen und seht, aha, Gold ist gerade unten, es geht hoch, wie auch immer. Was ich unglaublich finde, ist, dass wir haben Kunden von ganz kleinen Ländern wie Myanmar. Irgendwie so eine kleine Frau, die 2-3 Euro hat Wert Gold, sitzt da und dann handelt wieder zurück. Und Kunden auch, die in Bitcoin verdienen, aber die kann es nicht leisten, diese Schwankung leisten, weil die haben etwas verkauft und die wollten das einfach in Gold haben und dann verkaufen die das Gold wieder für Bitcoin, wenn die wieder einkaufen wollen. Dann haben wir auch so ältere Leute, die erinnern sich, und eigentlich ganz viele ältere Leute, ich bin ganz erstaunt, wie viele ältere Leute, vielleicht 60 und so, 55, 60, eigentlich das Thema Bitcoin ganz toll finden. Aber die wissen auch, wie wichtig diese alte Goldgeschichte, und die sagen einfach nicht, ach ja, Gold, halt jetzt, wie viele Bitcoin ist, die sagen, ach Gold, das ist jetzt vorbei. Die wissen, dass eigentlich Gold hat ein Part to play in diese Geschichte von privates Geld und benutzen das davor. Und wie die das dann machen, ist, die öffnen natürlich ein Konto. Früher hatten wir kein KYC bis 5.000 Euro pro Tag, weil das, was das normales Gesetz ist, bis 5.000 Euro pro Tag muss man kein KYC zeigen, weil wenn man geht zum Mediamarkt, man kauft im Fernsehen, man muss auch nicht die Hosen runterziehen oder alles zeigen. Und das ist das Gleiche mit Gold. Gold ist auch ein Gut. Es ist nicht ein Geld, leider mehr gesehen. Und so, aber das Problem war in 2017, wir hatten so viele Kunden und so viel Gold verkauft, wir haben gedacht, so, mal, ja, Paul Auer hat gesagt, das Gold muss irgendeiner gehören, legal in ihren Namen, das ist nicht zu einem E-Mail verbunden, aber eine richtige Person. Mhm. Und für das haben wir dann einen KYC-Prozess angefangen und die Kunden haben gesagt, die haben kein richtiges Problem damit gehabt. Das war auch ein Thema, als einer gestorben war und den Estate Management, ich weiß nicht, wie das heißt in Deutsch, die wollten dann natürlich das Gold zum Estate einsammeln und das hat richtig viel Gold gekostet, dass wir dann prüfen könnte, dass der Kunde eigentlich gestorben ist und nicht gehackt und so eine Geschichte uns erzählt hat.
Ja.
Und so, wenn wir einfach einen Ausweis hätte, das würde ganz einfacher. Und so, ja, die melden sich und dann setzen einen schicken Bitcoin. Wir waren die erste Börse Lightning Network einzustellen damals für 2 Jahren. Das ist gerade ab, weil wir launchen jetzt Voltoro 2.0 in ein paar Tagen. Und dann werden wir wieder Lightning da rein, aber die schicken Bitcoin. Und dann setzen die einen Order wie in Kraken, wie in Binance, wie viel Gold für welche Preis. Und man kann Limit Order oder Market Order machen und dann einer kauft das. Und in 2.0 werden wir auch die Market Maker, die Leute, die Orders reinsetzen in Orderbuch und es einfach da sitzen lassen. Wenn dieses Order gekauft wird, werden die Leute, die das Market Order reingesetzt hat, bezahlt, ein Fee bezahlt. Das heißt, Market Makers werden bezahlt und Market Takers bezahlen.
Ja. Okay. Ja, genau. Du hast gerade Voltoro 2.0 angesprochen. Das habe ich auch schon auf deinem Twitter-Feed gesehen. Was sind da so die größten Updates jetzt, die eure Plattform da mitbekommt?
Naja, für die letzten 5 Jahre ungefähr haben wir nur Bitcoin Gold gehabt. Bitcoin und physisch Gold als Paar und kein anderes Paar. Damit haben wir natürlich so 90 Millionen Euro gehandelt hin und her und viel Gold gelagert. Aber wir haben auch gemerkt, dass andere Altcoins gibt es auch natürlich. Und die wollen auch das haben und die und so. Dann jetzt haben wir dann Voltoro 2.0, andere Paaren. Dash wird erst, die Dash da muss bezahlt, erst zu sein und so. Wir haben, und das war auch ein super Prozess, das war unglaublich, als ein Blockchain, als VC irgendwie Firmen unterstützen könnte. Das war so super, aber das ist ein anderes Thema. So andere Paaren, auch Silber wollen wir dann reinbringen, weil viele Leute Silber ganz spannend finden. Haben wir auch dann diese ein Volt Token, das ist so ein Exchange Token für ein Club Membership, das heißt, die Fees wird dann runtergehen für Market Takers, so wie Binance Coin. Mhm. Ich fand so eigentlich das Thema Altcoins in so eine Geschichte ganz interessant als Club Membership und sowas, finde ich einfach immer, habe ich immer interessant gefunden, wie so Starbucks Coffees stempeln oder wie auch immer. Das haben wir. Und dann letzte Ding, das wir jetzt machen, wir sprechen mit unserer Partnerfirma Bar9 spricht jetzt mit die BaFin, dass wir dann der erste europäische regulated Gold bedeckte Coin rausbringen kann, dass dann, weil gerade jetzt, wenn man Gold kauft auf Voltoro, ist es unser Datenbank, sitzt da und die das Datenbank ist natürlich bei dritte Partei, Law Firm, dass wenn etwas zu uns passiert, dann haben die auch ein Copy vom Ledger und so, aber viele Leute wollen das auch auf Kraken, auf andere Börsen auch tauschen und so, wir bringen das auch dann raus, aber das wird dann nächstes Jahr.
Wow, das ist ja eine spannende Idee. Ich habe mir schon ein Video auf deinem YouTube-Channel angeschaut, wo du über Tokenized Gold geredet hast und da hat es für mich noch nicht so wirklich Klick gemacht. Aber jetzt mit dem, was ich so im Gespräch erfahren habe, wenn ich das richtig verstehe, das Tokenized Gold heißt letztendlich nur, dass die Datenbank, wem welches Gold gehört, wer Anspruch auf welches Gold hat, nicht mehr bei einer Company oder zwei Companies oder einer Zahl von Unternehmen liegt, sondern einfach ähnlich wie eine Blockchain existiert, auf einem Netzwerk ausgeführt wird und die Leute können sich dann praktisch selber ihre Kopie speichern. Verstehe ich das richtig?
Genau richtig. Und weil ich hatte eine lange Zeit ein Problem mit tokenisiertem Gold. Ich habe gesagt, weil, man braucht das nicht, weil Bitcoin so schnell ist, man kann einfach rein ins Gold und wieder raus. Braucht man nicht. Aber wo wir das gesehen hat, ist ja dieses Thema, wo das zentralisierte Datenbank könnte, es könnte irgendwie schief gehen. Das glaube ich nicht, weil das ist, man kann ganz gut dagegen versichern. Aber das große Problem ist, wir könnten nur auf unserer Webseite verkaufen. Und jetzt können wir eigentlich bei Kraken, bei Binance, wir können das Votoro Gold da auch verkaufen. So als Firma ist es super, weil wir können dann bei viele andere Filialen kaufen. Aber dann nicht nur das. Gold wird dann programmierbar. Man kann Gold dann in Smart Contract rein als Deposit oder in the MakerDAO oder sowas, dass es ein bisschen stabiler ist. Man könnte auch als Bezahlmittel, viele Leute wollen auch ein Stablecoin. Dazu ist das Thema so interessant für Leute, ist das, hey, wenn ich eine Firma hat und ein Fernseher verkauft, will ich, dass das Geld nicht so rumschwenkt wie verrückt. Es macht Spaß für uns, die Early Adopters, und wir denken, ja, das könnte zum Moon sein, jada, jada. Aber eigentlich als Händler will man das so stabil wie möglich. So Gold ist auch eine interessante Geschichte da, dass wir dann Gold wieder als Bezahlmittel, glaube ich, benutzen kann und in diese digitale Welt.
Wow, also das, da bin ich echt mal gespannt drauf. Du hast gesagt, nächstes Jahr wird das Projekt wahrscheinlich launchen, oder?
Ja. Wir machen, das Schwere ist eigentlich dieses ganze legale Zeug. Mhm. Das ist, was dauert. Die Technology ist einfach, ist relativ einfach. Wir haben es schon ausprobiert vielmal und da gibt immer noch ein paar kleine Probleme, die wir lösen müssen, aber ja, eigentlich Regulationen und sowas ist schwer.
Ja, dann lass uns doch da noch ein bisschen drüber reden. Du hast vorhin erzählt, dass euer Unternehmen eigentlich in Großbritannien ist und das Sicherheitshaus ist in der Schweiz. Dann meine ich, habt ihr auch noch ein Office in Berlin. Wie kam es zu dieser Struktur?
Ja, also eigentlich das Thema war, wo kann wir das machen? Wir haben eine Idee, wo kann wir das machen? Wir können das in England machen, weil die Regulations da gut waren für uns. Und so, dann hatten wir Mitarbeiter da und in England. Und aber natürlich, mein Bruder ist Berliner und dann haben wir eine Firma gemacht, die Software entwickelt. Und die Software entwickelt haben wir dann in Berlin ein bisschen und auch in London, aber mehr in Berlin. Wir dürfen nicht das ganze Unternehmen in Deutschland machen, wegen die BaFin. Und aber jetzt, dass wir ein bisschen mehr Geld haben und diese ganze Brexit-Kram, schließen wir langsam die Firmen in England und wird dann jeder hier bringen nach Deutschland, weil oder eigentlich nach der Schweiz eigentlich, weil der Schweiz ganz super sind in Regulation, Bitcoin-Thema, Krypto-Thema.
Ja. Mhm. Du bist ja jetzt schon mehrere Jahre in dem Space unterwegs. Wie empfindest du die Politik jetzt der BaFin zum Beispiel? War das für euch eine große Hürde? Gerade als junges Startup ist es ja oft eine Belastung, wenn man relativ sich viel mit legalem Kram auseinandersetzen muss. Wie war das da bei euch? Und geht Deutschland jetzt in eine bessere Richtung, wenn du sagst, dass ihr das als Standort in Betracht zieht?
Ja, ich meine, zum Anfang war das richtig Wild Wild West. Früher, da gab keine Regeln, gar nichts. Aber da gab Regeln mit Gold. Großbritannien war super für uns, weil das ist die Hauptland Goldeshandel. London ist hat super solid und well understood regulations. Die sind ganz klar und man weiß, was man macht. Und so da war es gut. Heutzutage wird die BaFin viel mehr offen und wir sehen das mit Unternehmen wie Bitwala und auch Bitpanda das ist mehr so unten, eine BaFin wird dann, man sieht, dass die BaFin viel Mühe gibt, ein bisschen mehr klarer zu sein. Für mich ist das immer schwierig, das ganze Thema, weil ich bin so ein alter Libertarian. Ich finde, dass Bitcoin soll so frei wie möglich sein. Natürlich braucht man Regeln, aber diese Regeln soll in Competition sein mit anderen Regeln, dass man dann sagen, ja, dass diese Regeln passen nicht für uns leider, wir gehen nach dieser Land. Und das ist diese Regulatory Arbitrage, macht jeder Bitcoin-Unternehmen, jeder Krypto-Unternehmen muss das machen. Aber ja, da sind ein paar Länder, die richtig gut sind. Die Niederland ist auch sehr interessant. Der Schweiz natürlich, Liechtenstein, so ähnlich wie der Schweiz. Ist auch sehr, sehr gut, weil in Liechtenstein ist es so super, weil man geht ins Office rein und man spricht mit den Leuten. Und die Leute sagen einfach klar ja oder nein nach dem Gespräch. In so größere Länder wie Deutschland natürlich dauert das. Man muss einen Brief schicken, Anwalt muss das erstmal schicken und dann alles dauert. Und so, das ist auch ein Thema. Mit Startup will man ganz schnell zack, 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 weil man weiß, eine Minute in ein Jahr in Bitcoin ist so wie eine Minute eigentlich. Alles bewegt sich so schnell. Und ja.
Okay, ja, super Insights. Jetzt, wenn du mal eine Glaskugel auspacken müsstest und ein Jahr in die Zukunft schaust, wo siehst du da ja dieses ganze Ökosystem, also sowohl auf den Preis bezogen als auch auf die verschiedenen Entwicklungen auf der Welt bezogen, jetzt gerade USA mit der SEC und in Deutschland mit der BaFin und so weiter?
Entschuldigung, ich habe es nicht so richtig verstanden.
Also wenn ich dich jetzt zwingen würde, in die Zukunft zu schauen, ich weiß, Vorhersagen im Preis sind immer so, ja, keiner kann es wissen, aber bist du eher optimistisch eingestimmt für die Zukunft oder gibt es bestimmte Sachen, die dich vorsichtig
machen? Ach ja, nee, ich bin voll Bull. Ich meine, ja, ich war immer so, weil früher mit privates Geld, wie E-Gold zum Beispiel, damals, wenn ein Unternehmen Geld versuchen würde, PayPal war ein guter Example. Eigentlich wollte PayPal so ein System bauen, wo das Geld unabhängig vom Staat ist und so ungefähr wie was Libra jetzt macht. Mhm. Und natürlich gecrushed. Na, ganz schnell gecrushed. Aber Bitcoin kann die nicht crushen. Die Genie ist jetzt raus und die kann das nicht wieder reinstecken. Und so eigentlich, es ist egal, welche Regeln die bauen, die muss damit leben, dass das gibt. Mhm. Genau wie Encryption. Wenn Encryption raus war, plötzlich hatten die Leute das. Und ja, es hat ein bisschen länger gedauert wegen Regeln und das und das, aber Ende des Tages, Leute haben Geld und wollen das sichern. Die wollen das nicht irgendwie, dass der Staat das wegnimmt. Und eigentlich für reiche Leute, so ganz reiche Leute, ist es immer ein Thema. Wo stecke ich mein Geld? Weil die nehmen das einfach. In Russland ist es total gefährlich. Die nehmen dich einfach fest und klauen das. China ist 1 Milliarde Erde jetzt gerade festgenommen. Die haben die so unter einen Druck und so, man will immer irgendwo Geld reinstecken. Wenn wir jetzt rare Nummern haben, das wird einfach nicht weggehen, auch wenn die schlimmsten Regeln, dass man ausdenken könnte, passieren würde. Da wird immer ein Land, wo die mal dann sagen, ja, für uns ist es kein Thema, wir finden es toll. Und ja, für Bitcoin und Krypto finde ich, dass die Zukunft ganz toll ist und egal, welche Regeln passieren. Vielleicht nicht für Firmen wie Exchanges und so, vielleicht wird es schwieriger, vielleicht, keine Ahnung, aber für Bitcoin als Protokoll, toll.
Okay, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Die Links zu eurer Webseite, zu deinem Twitter-Account, zu eurem YouTube-Channel packe ich alles in die Shownotes. Lieber Zuhörer, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall mal genauer anzuschauen. Ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Idee. Freue mich auf Voltoro 2.0 und ja, bin gespannt aufs nächste Jahr, wie das dann aussieht mit der Tokenisierung von Gold.
Vielen Dank, Alex, ja.
Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ebenso.
Diese Folge wurde gesponsert von Coinmers, dem niederländischen Broker für digitale Währungen.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.